Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Villa Muttermund.
Hallo, hallo, hallo. Wir sprechen heute über das Thema Haut, über Babyhaut, Kinderhaut, Hautkrankheiten und auch, wie es mit der Haut von uns Erwachsenen, was uns da schon beschäftigt hat.
Haut ist faszinierend. Haut ist unser größtes Organ. Und ich denke mir, dass mit der Pubertät einem dieses Thema Haut zum ersten Mal wahrscheinlich in seinem Leben so richtig auffällt. Mhm. Oder? Es kommen die Pickelchen und Akne und es wird geschaut, schöne Haut, nicht so schöne Haut und Sommersprossen, Leberfleck. Also ich glaube, ab diesem Alter fällt es einem so richtig auf. Dann bin ich Mama geworden. Und da habe ich bemerkt, man hat die Sehnsucht, dass die Haut seines Kindes perfekt ist.
Die Haut von den Babys ist ja auch ganz oft perfekt. Also das ist ja arg, wenn man ein Foto mit seinen Kindern macht und dann merkt, wow, die haben keine einzige Pore. Mhm. Und man selbst daneben sieht dann so richtig, was eigentlich sich da in der eigenen Haut schon getan hat, bis man Kinder hat. Und die Haut ist perfekt, nur bei manchen Babys ist ja gleich am Anfang, kommt ja schon mal Babyakne, oder?
Ja, heißt also das? Es ist gerade am Anfang ist die Haut völlig unreif. Mhm. Mhm. Das hatten deine Buben nicht, nein. Aber ich kriege immer wieder mal auch Bilder. Hey, Hilfe, weil das Gesicht völlig rot gefleckt, richtig verpickelt ist. Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, dass in der Schwangerschaft doch über die Plazenta einige mehr Hormone zum Baby gekommen sind und die müssen jetzt über die Haut wieder raus. Mhm. Oft haben die Buben mehr rote Flecken oder mehr Babyakne, einfach weil sie das Östrogen abbauen müssen. Mhm. Genau. Und Babyhaut ist ja so, dass sie so richtig reif und schön wird dann ab 3 Monaten. Mhm. Da ist doch dann die Babyhaut so, dass das wie eine Pfirsichhaut ist. Die ist widerstandsfähig, die ist wunderschön. Man greift sie auch gern an. Babyhaut ist einfach wunderbar. Und man sieht, ab da, wo sie reif ist, die Haut, also warte mal, jetzt fürs erste reif ist, kann man zum Beispiel auch ins Schwimmbad gehen, in ein Chlorbad gehen. Davor würde ich es nicht empfehlen, weil da einfach noch die Hautstruktur zu fein ist und sozusagen diese vielen Chemikalien der Haut nicht gut tun.
Das heißt, Babyschwimmen eigentlich erst ab 3 Monaten.
Wenn man in ein Wasser geht mit Chlor. Mhm. Da, wo einem sozusagen der Blick auf die Haut öfter am Tag sehr geläufig ist, ist einfach beim Windelwechseln. Mhm. Und es gibt ja die Windeldermatitis, es gibt einen Windelpilz. Ja, und da merke ich, dass einem das eigentlich auch als Eltern sehr wichtig ist, dass das möglichst bald wieder heil ist. Ja. Also da fängt fast zum ersten Mal dieses Thema an, mit was behandle ich so eine gerötete, entzündete, vielleicht auch pilzige Haut, damit das möglichst bald gut wird. Und auch immer da die Frage, tut das dem Baby weh? Weil es ist wirklich stark gerötet. Und ich glaube, wenn man einen Windelpilz nicht im Blick hat, dann kann der auch offen werden. Und dann spüren sie es beim Pinkeln und spüren sie es beim Waschen und beim Eintupfen und weinen auch sehr. Mhm. Ja, also ich glaube, dass man bei der Haut sehr, sehr schnell bereit ist zu reagieren.
Ja, so ein Windelpilz ist was Schieres. Mhm. Hatten meine Kinder alle und nicht nur einmal. Und die Windeldermatitis wahrscheinlich auch. Da ist einfach der Unterschied, dass das noch kein Pilz ist, sondern einfach eine Rötung. Aber da ist vielleicht schon auch gut, wenn du da nochmal sagst.
Den Unterschied oder wie man es erkennt. Es ist ja zum Beispiel so, dass viele Lebensmittel, wenn man die als stillende Mama in großen Mengen isst, zum Beispiel Mandarinen oder Kiwis, den Hahn vom Baby saurer machen. Mhm. Und dann ist ein Baby längere Zeit in der Windel und dieser saure Hahn greift wirklich die Haut an und es kommt zu Rötungen. Ja, in den Falten, direkt beim Popschloch, ja, wo man eigentlich das Gefühl hat, da müsste man was hintupfen, das wieder gut wird. Und wenn das jetzt so ein entzündlicher Prozess ist, der zum Beispiel durch saure Lebensmittel verursacht worden ist, dann hilft oft eine abdeckende Wickelcreme, wo man die Haut bis zum nächsten Mal wickeln so wirklich vom Hahn und vom Stuhl fernhält.
Also so eine Fettcreme einfach.
Es gibt einfach von den unterschiedlichsten Firmen so Cremen, die tragt man auf und beim nächsten Mal Windel aufmachen, ist die immer noch drauf. Und genauso gehört sie ja. Also die deckt diese rote, gerötete, entzündete Stelle ab, dass in den nächsten Stunden einfach kein Hahn und kein Stuhl zu dieser Hautstelle kommt. Und das Tolle an der Babyhaut ist, sie wird auch sehr schnell wieder gut. Mhm. Oft hat man das Gefühl, von einmal wickeln oder manchmal über die Nacht tut sich so viel an der Haut, in beide Richtungen. In die Verbesserung, aber natürlich auch in die Verschlechterung, weil sonst würden wir dann nicht plötzlich einen roten Babypopsch haben, wenn das nicht urschnell geht.
Das geht tatsächlich extrem schnell. Also ich habe das sogar gemerkt, wenn man nicht wirklich schnell eine angegackste Windel wechselt, sondern das vielleicht auch schon bei einem laufenden Kind, das irgendwo spielt, verabsäumt, dann merkt man richtig, ui, das Gacki ist schon ein bisschen länger drinnen und schon ist der Popsch rot. Also das ist wirklich oft so, dass man da ein kurzes Zeitfenster hat. Aber ist vielleicht auch nicht schlecht zu wissen, dass das dann einfach kein Pilz ist, sondern eine Reizung der Haut und dass man da mit einer Fettcreme gut helfen kann.
Genau.
Und eigentlich bist du ja gar nicht dafür, dass man immer was schmiert im Windelbereich, oder? Also eher erst, wenn es gerötet ist.
Ich glaube, dass am besten ist, den Popsch einfach mit Wasser abzuwaschen. Bei jedem Wickeln eigentlich mit Wasser sauber zu machen. Ich würde auch, außer die Windel hält es nicht mehr, ich würde auch nicht jede Lulu-Windel wechseln. Hahn stärkt die Haut. Und wir müssen da ganz genau aufs Alter der Kinder schauen, ab welchem Zeitraum man wirklich schnell sein muss mit dem Wickeln. Am Anfang ist der Milchstuhl in der Verbindung mit dem Hahn völlig mild und völlig harmlos. Also da kann man wirklich die Babys auch 8-12 Stunden in einer Windel lassen und man macht es auf und die Haut ist nicht gerötet. Diese erste Babygaxe, die ersten 4 Monate, empfehle ich immer in der Nacht nicht zu wickeln. Aber man muss auf die Zeit schauen. Also wenn ich sowas empfehle, dann sage ich immer, bis die Zähne kommen. Weil mit den Zähnen verändert sich zum ersten Mal auch der Hahn und der Stuhl. Und da ist zum ersten Mal die Kombination, dass kommt ein Stuhl in eine angeludelte Windel dazu, dann ist eine chemische Reaktion, die die Haut richtig angreift. Mhm. Und ab diesem Zeitpunkt, ja, das ist ja oft mit 4 bis 6 Monaten, wo die Kinder dann auch zum Essen beginnen, ab diesem Zeitpunkt muss man wirklich mit der Nase wickeln. Da ist wirklich so, dass eine halbe Stunde, wo man das übersehen hat, dass da ein kleines Baby eigentlich ja noch, weil die liegen ja oft nur da hineingegackst hat, kann schon ein echt roter Popo werden.
Gefühlt geht das so schnell.
Urschnell, ja.
Also sobald
aber halbe Stunde und sie sind rot.
Ja.
Und erst dann, wenn sie rot sind, habe ich bei euch, und da bin ich recht gut gefahren, einfach mit diesen abdeckenden Salben. Und das war schon faszinierend, dass das wirklich dann oft von einem Wickeln zum anderen war dann der Pop schon nicht mehr rot.
Also wenn es nur um die Windeldermatitis geht, dann haben wir jetzt auch ein neues Produkt entdeckt, beziehungsweise hat uns eine Firma entdeckt, die uns ihre Produkte vorgestellt hat und gefragt hat, ob wir nicht auch drüber sprechen wollen. Und tatsächlich hat uns diese Firma extrem angesprochen, weil das ganz viele Bereiche unseres eigenen privaten Lebens abgedeckt hat und natürlich auch sehr interessant ist für alle jungen Familien. Die Firma Kami, gegründet von einer Wiener Ärztin, die selber 4 Kinder hat, sich darauf spezialisiert, eben auf gereizte Haut, auch bei Babys und Kindern speziell. Und da ist auch explizit, dass diese Produkte ganz gut auch bei gereizter Haut im Windelbereich wirken. Und da habe ich sie jetzt getestet, schon bei meiner Mini. Das heißt, immer wenn es wirklich nur gerötet war und ich gewusst habe, das ist kein Pilz, weil ich kenne gut, wie ein Pilz aussieht. Und habe ja sonst dich auch an der Hand und schicke dir ein WhatsApp-Bild vom Popsch und sorry, aber so ist es.
So ist das. Ich sage immer, mein Handy darf nie verloren gehen, weil was auf meinem Handy drauf ist, wenn ich es nicht immer wieder lösche, sind Nabeln, Popos, Busen, mit allen
Ausfluss,
ja, sowas gibt's auch. Ja, ja, also so alles, was halt im Hebammenleben sonst live ist, kriege ich auch aufs Handy. Nein, aber das, was bei Kami toll ist, ist, dass das eine Firma ist, die einfach nicht mit Cortison arbeitet.
Ja.
Weil das ist schon im Kommen, dass in vielen Salben, die gegen eine Entzündung sind, ein Hauch Cortison drinnen ist. Mhm. Und ich glaube, dass wenn man das vermeiden kann, gerade für eine Kinderhaut urwichtig ist.
Ja, deswegen habe ich diesen SOS-Balsam auch im Windelbereich von meinem Jüngsten jetzt getestet und finde es super. Und natürlich, wenn es ein Pilz ist, dann wird das nicht helfen, weil man da wirklich eine Pilzcreme braucht. Die Windeldermatitis ist eigentlich schnell gelöst, wenn man das so im Blick hat. Und ganz anders der Windelpilz. der kann hartnäckig sein und da braucht man auch wirklich eigentlich eine Pilzcreme, damit man das wieder in den Griff kriegt.
Auch wieder altersabhängig. Es ist ja so, dass Pilz gibt es überall und man weiß, dass die Haut vom Pilz betroffen wird, die keine oder kaum Abwehrkräfte haben. Jemand nach einer Chemotherapie ist gefährdet, jemand mit einer Autoimmunerkrankung, jemand mit AIDS und natürlich auch unsere kleinen Babys, die ja eigentlich noch mit einem kaum vorhandenen Immunsystem kommen. Ja, die sind jetzt einmal im Nestschutz vom ersten Stillen und entwickeln ihr eigenes Immunsystem über die nächsten Wochen und Monate. Also man sagt, erst ab 3 Monaten entwickeln sie ihr eigenes. Und da habe ich bemerkt, dass wenn in den ersten 3 Monaten ein Windelpilz auftaucht, die Kinder es allein nicht schaffen. Also wenn man ihnen da nicht hilft mit verschiedensten Mittelchen oder auch mit viel Nackiglassen, was oft bei uns aber von der Temperatur nicht so gut geht, also eigentlich fast immer mit Pilzcremen, man sonst diesen Pilz nicht Herr wird. Und wie entdeckt man jetzt, was ist Dermatitis, was ist ein Windelpilz? Das ist eigentlich sehr, sehr einfach. Ihr kennt es doch alle, diesen Rohrschachtest, wo man so in die Mitte von einem Blatt Tinte gibt. Man faltet das zusammen und dann ist links und rechts so
Wie
wie
ein
ein Spiegelbild,
Schmetterling.
wie ein Schmetterling. Und genauso ist es beim Windelpilz. Man macht die Windel auf und man hat links die gleiche Rötung wie rechts, auf der Bobspacke die gleiche Rötung. Also es ist fast wie so ein Abklatsch, einfach weil der Pilz dort am besten wirkt, wo die Windel aufliegt und sich das sozusagen fast wie
Spiegelt.
parallel spiegelt. Ein Pilz hat auch eine lachsrote Farbe, also das flammt so richtig auf, das kann man nicht übersehen. Es hat auf der Seite oft keine klare Abgliederung zur rosa Haut, sondern das ist oft so ein bisschen weißlich verschwommen. Ja, also man merkt einfach, puh, da ist was los und da ist ordentlich was los. Manchmal merkt man es auch, dass die Kinder wirklich empfindlich sind. Ja, dass die nicht gern abgetupft werden, dass die dann aufquietschen oder den Popsch zusammenzwicken. Also das tut ihnen in der Akutphase schon sehr weh. Manchmal hat man auch das Gefühl, dass sogar sie unruhiger sind, nicht gern die Windel oben haben oder auch beim Ludeln, und das machen sie ja doch 20 Mal am Tag, eigentlich sich auch unwohl fühlen. Da habe ich gute Erfahrungen gemacht mit einer Pilzcreme behandelt und dann drüber noch die abdeckende Salbe. Und dann darf man auch sagen, wird es recht schnell gut. Ja, hat man das Gefühl, nach 3 Tagen ist es schon gut, weil aber ein Pilz da ist, auch wenn der noch sehr im Verborgenen ist und halt so eine frische Haut noch sehr weich ist, empfehle ich schon noch 3 Tage drüber zu behandeln und dann ist es wieder gut.
Und das Wichtige ist ja auch, dass man die Pilzcreme dünn streicht, aufstreicht und dann noch eine Fettcreme drüber packt, weil sie sonst die Pilzcreme ganz schnell wieder wegludeln und
Genau.
dann kann sie nicht wirken. Das ist so ein Tipp auch von unserem Kinderarzt immer gewesen, der gesagt hat, sonst nutzt es nichts.
Genau.
Das heißt, zart die Pilzcreme und dann fett die Fettcreme.
Genau. Ja, damit die Fettcreme an der Haut bleibt und möglichst zur betroffenen Haut nicht wieder Harn und Stuhl kommt. Der Pilz, der begegnet ja fast allen Eltern im Leben mit seinem Baby irgendwann. Hört er ja dann auf, sobald sie eigentlich aus der Windel draußen sind. Aber das, was ich bei 2 Kindern gehabt habe, und das war sehr langwierig und durchaus auch belastend, ist das Thema Neurodermitis. Ja, Neurodermitis ist eine Entzündungsform der Haut, die an ganz markanten Stellen auftaucht, wo man sieht, dass die Haut auch rot aufflammt, aber es ist kein Pilz, und eigentlich auch aufflammt, wenn dieses Kind mit Substanzen in Kontakt kommt, entweder durch Lebensmittel oder vielleicht auch Hausstaub und Hausstaubmilbe oder auch durch psychische Faktoren belastet ist, dass so eine Neurodermitis auftaucht. Das sind so richtige Schübe, sind an unterschiedlichen Stellen, und von euch haben es Nummer 2 und Nummer 4 gehabt.
Wobei ich mich erinnern kann, ich hatte es auch. Ich hatte es phasenweise auch. Ich kenne das Gefühl von Neurodermitis. Ich hatte das in den Armbeugen und bei mir war es ganz klar, was es war. Zu viel
Zucker,
Zucker.
Zucker, ja. Also das ist
Ja.
sicher auch ein Thema, weshalb einfach der Zucker in unserer Familie immer mehr reduziert wurde. durch zwei Kinder, die Neurodermitis hatten und wo auch der Zucker ganz klar war. Mhm. Also ich war mit beiden Kindern austesten. Es hat eine Liste von Lebensmitteln gegeben und da war immer ganz eindeutig Zucker und interessanterweise auch Schweinefleisch. Mhm. Haben wir eh nicht viel gehabt, ja, oder gegessen. Aber das war das, wo damals die Ärztin, bei der ich austesten war, gesagt hat, das vertragen die wenigsten Menschen und es kann einfach auch das zu Neurodermitis-Schüben kommen.
Das ist ja auch ein Grund, warum uns Kami dann so angesprochen hat, weil wir eben mit Neurodermitis Erfahrung haben. Mhm. Meine jüngste Schwester hatte Neurodermitis als Kind und hat es nach wie vor im Erwachsenenalter. Und Nummer zwei hat es nimmer.
Ich habe irgendwo gelesen, diese Krankheit hat früher Siebener geheißen. Mhm. Ja? Und da hat man gesagt, es ist nach 7 Tagen, 7 Wochen, 7 Monaten oder 7 Jahren gut. Und bei deinem Bruder war es mit 7 Jahren von einem Schlag auf den anderen vorbei. Mhm. Und er ist völlig unempfindlich. Also immer wieder plaudere ich und er ist jetzt auch schon über 30 und war nie wieder etwas und er verträgt auch alles. Also man sagt, dadurch, dass sich der Darm verändert und der Darm reifer wird, kann das, weil es ja mit Lebensmitteln zu tun hat, schon wie so ein Gesundwerden ermöglichen.
Das heißt, bei meiner Schwester sind es dann 70 Jahre. 77?
Ja.
Oh Gott.
So ja. Wird es sein. Ich glaube, sie hat recht gut gelernt, damit zu leben. Aber ich weiß, wenn sie gerade so einen Schub hat, sie leidet immer noch sehr, ja, weil es tut weh. Mhm. Es ist ja wie eine leichte Entzündung. Und es, dadurch, dass es mit der Psyche gekoppelt ist, so wie Haut bei vielen Menschen, ist das ja wie so ein, fast wie eine Ampel. Ja? Geht es mir nicht gut?
Naja, und natürlich geht es einem psychisch auch nicht gut, wenn man dann einen Neurodermitis-Schub hat. Also das ist natürlich ein Teufelskreis. Das geht Hand in Hand, gerade wenn es an sichtbaren Stellen ist, gerade wenn es im Sommer ist, wenn das durch äußerliche Faktoren gekommen ist oder auch durch innerliche. Aber plötzlich hast du dieses äußerliche Merkmal, da leidet die Psyche schon auch drunter. Mhm. Also das merkt man schon. Und ja, gerade deshalb hat es uns eben angesprochen, die Geschichte auch dieser Ärztin. Mhm. Die hat nämlich 4 Kinder, wovon der jüngste Kami genannt wird. Und nachdem hat sie diese Produkte auch benannt, weil der eben unter Neurodermitis leidet. Und sie geschaut hat, wie kann sie Salben für die äußerliche Anwendung kreieren, die den Kindern einfach bei Neurodermitis helfen. Und es ist sicher eine Krankheit, die auch sehr viel und häufig vorkommt. Also man hört das einfach. Mhm. Ich kenne einige Freunde und Freundinnen, die Kinder haben, die Neurodermitis haben. Und die Produkte sind eben für Neurodermitis, aber nicht nur für Neurodermitis, sondern auch für Psoriasis.
Mhm. Und das ist jetzt dein Thema, oder?
Das ist mein Thema tatsächlich. Und wir packen jetzt in diese Folge einfach all diese Themen, weil auch bei mir hängt das mit Mama-Sein zusammen. Mhm. Bei mir ist Psoriasis gekommen, das ist eine Autoimmunerkrankung, die einfach macht auch, dass die Haut solche Schübe hat, wo sie an manchen Stellen mehr Schuppen bildet.
Die auch teilweise gerötet sind, dadurch ja auch einen entzündlichen Prozess zeigen. Wo du gesagt hast, Kami hat uns als Villa Muttermund angeschrieben und du kriegst ein Testpaket, hast du gleich gesagt, du wirst das einfach auch bei dir testen. Und hast mir dann deine Stellen gezeigt, das ist vor allem das Knie und deine Füße, oder?
Die Fußrücken.
Die Fußrücken. Mhm. Und also es war super, oder? Mhm. Jetzt musst du erzählen, wie sich das Schmieren anfühlt, weil ich glaube, es hat ja auch immer mit einer Textur von einer Salbe zu tun, ob man was gern verwendet oder nicht.
Ja, also die Produkte sind sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Sie sind erstens schön verpackt. Ich als Ästhetin kann das immer schätzen. Also es ist eine schöne Verpackung. Sie riechen gut, sie riechen speziell, nicht parfümiert. Das merkt man, es riecht wirklich nach Naturkosmetik. Es sind auch natürliche Produkte, in Wien gefertigte Produkte. Und ja, mir hat es Freude gemacht, da wirklich ein Produkt geschickt zu bekommen, das genau auf meine Autoimmunerkrankung hinmünzt, ohne dass ich mich darum bemühen musste. Also es war einfach angenehm, da was zu bekommen, wo es wirklich geheißen hat, das ist perfekt und das ist ohne Cortison. Zu meiner Geschichte komme ich gleich, aber noch zum Schmieren. Es war auch im Gespräch mit der Firma ganz klar, dass das natürlich Psoriasis nicht heilen kann, also eine äußerliche Anwendung, So eine Autoimmunerkrankung hat eben viele, viele Schichten und die Cremen, die helfen einfach, um die Symptome zu lindern. Und da muss ich sagen, aber hat es mir sehr geholfen. Erstens, wenn ich es schmiere, ist es einfach nicht mehr sichtbar. Mhm. Also ich freue mich auf den Sommer, weil ich habe mich daran ehrlich gesagt nie gestört, weil ich es erst bekommen habe, als ich schon Mama war. Und ich finde, es ist schon extrem, wie sich da auch die Prioritäten ändern. Also ich weiß nicht, was das in einem macht, aber die äußere Erscheinung ist mir, seit ich Mama bin, weniger wichtig, weil ich auch gar keine Zeit habe, mich damit zu befassen. Und soweit ich mich wohlfühle, ist gut. Aber ob jetzt wer sieht, dass ich an den Knien ein paar offene Stellen habe oder nicht, also ist mir reichlich wurscht gewesen. Wäre sicher anders gewesen in Schulzeiten, wäre sicher anders gewesen in Teenagerzeiten, wo man unsicher ist. So war es mir ein bisschen wurscht, das Optische. Und jetzt freue ich mich aber, dass da wirklich eine Creme ist, die halt einfach das unsichtbar macht.
Ja.
Was natürlich dennoch da ist und deswegen ist das auch Teil meiner Geschichte und vielleicht auch für die ein oder andere spannend, weil das tatsächlich auch eine Autoimmunerkrankung ist, die durch Schwangerschaften hervorgerufen werden kann. Autoimmunerkrankungen schlummern ja oft auch unter der Oberfläche und werden durch irgendwas getriggert. Und es kann sein, dass Autoimmunerkrankungen durch Schwangerschaften, durch diese enorme Hormonumstellung getriggert werden können. Und bei mir war es tatsächlich so der Fall und ich weiß noch, als mein erstes Kind circa eins war, war halt wieder Sommer, der ist ein Sommerkind, das heißt, der Sommer drauf war er eins und ich bin natürlich mit diesem kleinen einjährigen Wutz auch viel am Boden rumgesessen, auch viel rumgerutscht, ja, war halt auf allen Knien, bin generell so, dass ich gerne auf meinen Füßen drauf sitze, also man findet mich oft mit meinen Haxen unterm Bobsch und da habe ich dann einfach auch gemerkt, okay, meine Knie und meine Fußrücken, die sind einfach belastet. Ja, sind einfach ein bisschen rau und ein bisschen eben so weiß-schuppig. Und du hast dann...
Ja, ich habe es dir damals schon gesagt.
Ja, ja. Und du hast mir gesagt, du hast eine Autoimmunerkrankung. Das hast du mir einfach so hingefetzt. Mhm. Und ich habe mir gedacht, nein, das ist doch, weil ich da rumrutsch. Ist ja ganz klar. Ja, also ich habe das einfach so... Und ich fand auch das Wort Autoimmunerkrankung gruselig, finde ich es nach wie vor, muss ich sagen. Und wollte das natürlich auch nicht hören und fand es auch wirklich absurd. Habe mir gedacht, na, es sind halt raue Stellen. Ich habe viele Freundinnen, die das auch haben, die aber eben auch wahrscheinlich diese Krankheit haben. Und es ist dann wirklich so gewesen, dass ich ein Jahr später, nein, zwei Jahre später,
weil du hattest schon zwei
Buben. Genau, 2 Jahre später hatte ich zwei Buben. Plötzlich von einem Tag auf den anderen eine Knieentzündung hatte.
Und ganz dickes Knie?
Ganz dickes Knie.
Warst keine 30 Jahre, es ist eigentlich fast wie aus dem Nichts gekommen.
Ich habe mich nicht angehaut, ich weiß auch bis heute nicht, warum das gekommen ist und es ist immer noch ein bisschen ein großes Fragezeichen. Aber es hat dazu geführt, dass ich beim Orthopäden war, der hat das Knie angeschaut und hat dann auch oberhalb des Knies eben gesehen, dass ich Schuppenflechte habe. Und hat dann selber gemeint, ah, das ist Psoriasis, also eine Autoimmunerkrankung. Dann war das so, okay, wow, die Mama hatte recht, erstens. Und zweitens hat es dann plötzlich geheißen, dass diese Entzündung durch diese Krankheit hervorgerufen werden kann.
Also dass Psoriasis auch auf die Gelenke geht, also nicht nur auf die Haut, sondern dass man es auch so wie eine Gelenksentzündung dadurch bekommen kann.
Ja, er hätte mir eine Kortisonspritze gegeben, die habe ich abgelehnt und... Er hat mich dann überwiesen zu einer Rheumatologin und die hat mich kurz angeschaut, hat gesehen, das Knie ist entzündet, hat gesehen, dass ich Psoriasis wohl habe und hat aus dem Nichts gemeint, ja, das dürfte eine Form der Psoriasis sein, die heißt dann Psoriasis arthritis, die auf die Gelenke geht. Und dann habe ich gemeint, wie sicher ist das oder kann man das mit einem Bluttest nachweisen, dass es nicht nur Schuppenflechte ist, sondern eine Form, die auf die Gelenke geht. Hat sie gemeint, nein, das gibt's nicht, man kann das nicht testen, es gibt keine Blutnachweise, gar nichts. Sie glaubt das jetzt einfach, weil das Knie entzündet ist und ich diese Autoimmunerkrankheit habe und wollte mich mein Leben lang auf ein Krebsmedikament setzen. Habe dann hier und da gesagt, sie verschreibt jetzt ein Medikament, das auch für die Krebstherapie verwendet wird. Ich darf keine Kinder mehr bekommen. Und wenn ich welche wollen würde, dann müsste ich mit ihr zusammenarbeiten, das Medikament ausschleichen, absetzen, Kind bekommen, wieder anfangen. Sonst wird das immer schlimmer.
Und ich glaube, du hast sogar damals noch gestillt.
Ich habe auch
noch gestillt. Es wäre auch ein Abstillen gewesen, konnte ich mich erinnern. Ja. Also es ist so wirklich fast wie eine Bombe eingeschlagen.
Ja, es war wie eine Bombe. Noch dazu ja, war das wirklich so ein, oh mein Gott. Es war noch dazu Corona. Es war Corona-Zeit und sie hat mir gesagt, dieses Krebsmedikament wird mein Immunsystem zerstören und dass ich da ganz aufpassen muss, krank zu werden. Und all diese Infos hat mir diese, muss ich sagen, ältere Semester-Rheumatologin sehr ungefiltert und harsch entgegengeschleudert. Und ich habe dann gewusst, okay, Kinderwunsch ist aber noch da. Habe dann auch hier und da gefragt, ja, aber wie ist das, wenn ich noch ein Kind will? Kann ich auch dieses Kind mal abwarten, den Kinderwunsch abwarten, abschließen mit Familienplanung und dann dieses Medikament beginnen? Hat sie gemeint, ja, das geht auch. Und da war mir klar, naja, dann nein. Also dann setze ich mich doch nicht auf dieses Krebsmedikament. Ich weiß nicht, wie das gelaufen wäre, wenn ich nicht dich als Mama hätte und wenn ich das in jüngeren Jahren noch naiver und weniger gestanden hingebrettert gekriegt hätte. Weil ich habe nach wie vor dieses Medikament nicht genommen. Das ist jetzt 3 Jahre her.
Und es ist nie wieder etwas gekommen
am Knie? Und ich hatte nie wieder an irgendeiner meiner Gelenke Probleme.
Was du schon gemacht hast, ich habe dich zu einem Spezialisten in Wien geschickt, der sich sehr viel mit dem Thema Autoimmunerkrankung, Ozontherapie und so weiter beschäftigt. Das war ein Arzt eigentlich meiner ersten Berufsjahre. Ja, bin ich irgendwo bei einem Vortrag über ihn gestolpert und ich war fasziniert von seiner Ansatzweise, wie er Krankheiten sieht oder wie er auch sieht, was in unserem Körper passiert, wenn wir Medikamente nehmen. Und da habe ich dich mitgesponsert, dass du zu ihm gehst und eine Runde Therapie machst.
Das war für mich erstens für die Psyche extrem wichtig, dass ich gewusst habe, ich möchte diesen schulmedizinischen Weg nicht gehen. Ich mich total auch in einer Schocksituation befunden habe. Ich weiß, wir sind kurz darauf mit meinem schmerzenden Knie nach Ungarn gefahren, nur du, ich und die zwei Buben. Ich konnte nicht wirklich gut gehen. Ich konnte nichts leisten als Mama. Ich war angewiesen darauf, dass du die Kinder schubst, mehr oder weniger. Und andererseits habe ich diesen Urlaub auch so gebraucht, weil allein in Wien wäre ich psychisch da nieder gewesen. Ich habe nur geweint. Ja. Ja, es war so schon sehr schier und dieses Knie zu schmieren und zu behandeln und zu schauen, dass diese Entzündung weggeht oder, also das war schon ein schieres Gedankenkarussell und diese alternativen Ärzte, die du mir da gebracht hast, die haben mich da wirklich gerettet. Der Arztbesuch und ich habe einige Sitzungen dann gemacht, mir gegönnt, war extrem schräg, also ganz, ganz verrückt, also wirklich, dass mal 4 Stunden nur in meine Hand gepiekst wurde, um mich auszutesten, dann schräge alternative Behandlungsmöglichkeiten und von denen kann man halten, was man will, aber es hat mir meine ganze Energie umgestellt und seitdem geht es mir psychisch gut. Und physisch auch.
Genau.
Schräg.
Also ich glaube auch, man kann glauben, was man will. Ich bin mir sicher, es gibt mehr in unserem Leben als Schulmedizin. Wir hatten damals 2 Ärzte. Bei einem war ich die Hebamme. Der hatte damals doch auch sehr, sehr gute Salben verschrieben und auch etwas zum Einnehmen. Ich glaube, das war schon der erste Schritt.
Ja, der Arztbesuch war natürlich auch sehr schräg, weil das ist ein Arzt, der in der Türkei studiert hat und dort gibt es das Studium homöopathische Medizin. Und das gibt es ja in Österreich gar nicht und deswegen wurde er nie als Arzt hier zugelassen und praktiziert so quasi in seinem eigenen Wohnzimmer nur über Empfehlung.
Über Mundpropaganda.
Über Mundpropaganda. Ja. Und du warst halt meine Mundpropaganda und hast mich dorthin geschleppt. Und das war schon lustig dann halt. Da war seine Frau, seine 2 wunzig kleinen Kindern, also so 2 und 0 Jahre alt, sein Hund und ich mit meinem schmerzenden Knie psychisch am Ende. Und er hat mich dann halt auch wirklich so angeschaut und mir gesagt, was bei mir gerade schief läuft und mir dann Tinkturen gegeben. Und mir hat aber einfach nur geholfen, dass er gesagt hat, nein, es gibt andere Wege und das ist das Einzige, was ich da braucht hätte, weil ich wusste, die Alternative ist, dass ich blind ein Krebsmedikament einnehme, meinen Körper zerstöre, auf die Hoffnung hin, dass es meine Psoriasis Arthritis heilt, wo ich noch nicht mal weiß und wo mir nicht gesagt werden kann, ob es das ist. Also das war so absurd für mich und deswegen das Einzige, was mir geholfen hat, war dieser Arzt, der gesagt hat, nein, du schmierst diese komische, grüne, stinkende Creme.
Du und nimmst dieses schwarze Zeug, ja. Kann sich noch erinnern?
Ja, Johannisbrotsaft.
Ja. Ja, also auf das hat er geschworen
ja.
Und es wurde besser. Ja.
Naja, die Entzündung im Knie ist weggegangen. Aus welchem Grund auch immer. Es kann ja auch sein, was ich so absurd finde, dass ich mich doch irgendwo angekaut habe. Dass halt der Schleimbeutel entzündet war. Dass ich mich doch verknackst habe. Ich weiß es halt nicht mehr. Mhm. Aber natürlich, die Entzündung ist weggegangen und es war dann trotzdem lange Zeit auch diese Angst. Was heißt das jetzt? Wenn man das googelt, heißt das ja, kann es sein, dass meine Finger anschwellen, dass
und
ich immer Schmerzen
werden,
habe.
Ja.
Ja. Mhm. Und ich habe schon gemerkt mit diesem schmerzenden Knie, was das heißen würde, unter Schmerzen Mutter sein. Mhm. Und habe gewusst, das wäre ein Horror für mich. Das wäre ganz schwer für mich, da auch psychisch stabil zu bleiben, wenn ich weiß, ich muss so mit den Kindern leben. Und deshalb auch Hut ab an alle Mamas, die sowas erfahren, weil gibt's durchaus. Ich hatte vor kurzem erst eine Schlafberatung mit einer Mama. Entzückende Frau, sie und ihr Mann waren da und haben gesagt, sie hat eine Krankheit, die auch chronische Schmerzen bedeuten. Mhm. Und sie haben ein kleines Kind, das in der Nacht so viel fordert und das eh auch schon auch alt, also nicht alt, aber auch nicht mehr 3 Monate war, wo sie gemeint hat, sie fordert dieses Stillen so arg und sie darf eigentlich gar nicht mehr stillen für dieses Medikament, das sie nehmen musste. Und sie hat sich für das Stillen entschieden und gegen das Medikament, lebt aber deshalb mit Schmerzen. Und ich kriege immer noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, und das war ganz emotional einfach. Und sie da aber auch durchzuleiten und zu begleiten, auch in diesem auf sich schauen zu dürfen und auch in sie reinspüren zu lassen während dieser Beratungssession, dass sie bereit ist, auf sich selber zu schauen und dass sie bereit ist, die Stillbeziehung zu beenden, um schmerzfrei mit dem Kind zu leben oder zumindest das ja, behandeln zu können. Und deshalb auch ja, großer Respekt vor allen Frauen, Männern natürlich auch, aber auch eben in diesem Fall jetzt einfach für alle Frauen, die mit chronischen Schmerzen, mit Beeinträchtigungen, mit ja, nicht voller Kraft Mamas für ihre Kinder sind. Also das muss man jetzt auch mal sagen. Und dieser Kelch ist bis jetzt an mir vorbeigegangen. Ab und an habe ich es im Hinterkopf, gerade jetzt, wo ich wieder aktiver geschmiert habe mit Kami, ist schon immer wieder so gewesen, okay, was arbeitet da gerade eigentlich in meinem Körper? Was kommt da noch, weiß man nicht. Mhm. Und ich hoffe jetzt einfach, dass es einfach nur diese oberflächliche Autoimmunerkrankung ist, die ich habe, die ich aber jetzt mit dieser Hautcreme verstecken kann. Mhm. Und ich dusche mich mit dem Duschgel von innen und ich schmiere den SOS-Balsam und tut einfach gut.
Ich glaube, es ist ja in einer gewissen Form auch Selbstfürsorge. Das habe ich zuerst auch gefragt, wie ist die Textur? Also es gibt Salben, auf die fliegt man.
Ja.
Einfach, weil die sich so gut anfühlen, weil die einen Geruch haben, wo es einem hinzieht. Mhm. Die schmiert man gern, die tut einem gut. Sich selbst einzuschmieren ist was Feines, wo ich weiß, du machst das eigentlich nur bei deinen Knien und bei deinen Füßen, weil du sagst, sonst hat bei dir Cremen oder Salben keinen Wert.
Na, ich wollte gerade sagen, wir sind da komplett unterschiedlich, weil du schmierst dir zumindest auch alles, was du finden kannst, ins Gesicht.
Ja, ich vertrage auch alles.
Vertragst alles. Und das war auch immer so, hier Mama, ich habe eine Handcreme geschenkt gekriegt, ich schmier mir die Hände nicht ein, magst du das? Ich nehme es fürs Gesicht. Ja. Du schmierst dir echt alles ins Gesicht, aber schmierst du den restlichen Körper ein?
Nein.
Eben.
Und zwar nur nach dem Duschen schmiere ich einmal mein Gesicht ein. Einmal am Tag nach dem Duschen.
Ja. Und ich schmier auch den ganzen Körper nicht ein, auch mein Gesicht, nur wenn ich
die Sonnencreme drauf gibst. Ich habe dich noch nie irgendwo eine Hautsalbe schmieren gesehen.
Ich habe eine sehr gute Hautcreme, die ist unfassbar teuer und die verwende ich, auch wenn ich mich schön mache oder schmink. Ich verwende natürlich Sonnenschutz, weil sie auch ganz wichtig ist. Und es zieht mich aber, also den Körper hätte ich noch nie eingeschmiert. Wir sind auch gesegnet mit unserer Haut, du und ich, muss man sagen. Wir brauchen es nicht unbedingt. Also meine Haut fühlt sich nie trocken an, die ist einfach gut, wie sie ist. Und natürlich, offenbar habe ich diese Autoimmunerkrankung und da jetzt was schmieren zu können, das hilft. Ich muss auch sagen, diese Stellen beeinträchtigen mich ja nicht. Ich habe keinen Juckreiz, außer dieses optische, fällt es mir nicht ins Gewicht und dadurch, dass es hoffentlich nicht auf meine Gelenke schlägt, eben bin ich davon nicht beeinträchtigt. Und trotzdem ist das jetzt was, was sehr nett ist.
Mhm.
Und du hast recht, es zieht mich extrem hin, weil ich bin da ganz empfindlich bei Geruch. Meine Gesichtscreme hat eben auch gar keinen Geruch. Und ich finde auch gerade, wenn man Mama ist, dann schnuddeln sich die Kinder in einen rein. Und ich mag es auch gar nicht, dass ich anders rieche, als ich rieche. Und ich habe auch einen Mann, der das auch am liebsten mag. Also der braucht das nicht, dass ich, der mag das gar nicht, dass ich ein Parfum trage. Ich trage auch tatsächlich kein Parfum. Und das habe ich auch aufgehört mit den Kindern, weil mir da klar war, ich möchte nicht, dass die Kinder mein Parfum riechen und nicht mich. Ich möchte nicht, dass die Kinder nach meinem Parfum riechen und nicht nach sich. Also da hat sich das alles irgendwie noch extremer aufgehört. Und ja, was man mir schnuppert, ist Haarshampoo und ich. Das ist
und
es
das
eigentlich.
Ist perfekt, oder?
Ja, na weiß ich nicht, hoffentlich.
Ja, ich schnupper dich auch gerne.
Dann ist gut. Dann ist gut. Und wer mein Knie schnuppert, riecht halt eben Kami. Eine lustige Geschichte gibt es zur Haut. Ich war ja im Kroatien-Urlaub. Semesterferien 2025, 1. Februarwoche, war ich in Kroatien. In Kroatien waren wir in einem Hotel mit Indoor- und Outdoor-Pool. Die waren beheizt und deshalb super auch im Februar. Und beim ersten Mal reingehen ist uns schon aufgefallen, während wir im Indoor-Pool waren, im Outdoor-Pool schwimmen Möwen. Und, und das war schon mal so ein bisschen schräg, also befremdlich einfach, kennt man ja nicht. Nein. Also man ist nicht in Oberlau und plötzlich schwimmen Möwen rum. Und meinen Kindern ist das auch aufgefallen. Und mein Großer auch zuerst, die machen da Kacke rein, da will er nicht rausschwimmen. Habe ich gesagt, ja du, also was im Outdoor-Pool ist, verbunden mit dem Indoor-Pool, ist auch schon wurscht. Dann fand man es doch sehr lustig, sind wir immer hingeschwommen, die war noch recht, ja, also zutraulich.
Sind oder nicht geschreckt.
Nein, nicht geschreckt, ja. Also es war einfach spannend, wie Wildtiere schauen, so. Mein Mini liebt ja Vögel aller Art, kra, kra, sagt er immer. Also der hat es geliebt, diese Möwen zu sehen. Ein bisschen schräg fand ich es trotzdem, Möwen.
Und Möwen im Pool, muss man sagen.
Möwen im Pool, ja, Möwen im Pool. Und am vorletzten Tag habe ich schon gemerkt, okay, mich juckt es irgendwie auf der rechten Hüftseite, einfach an so einer Stelle und habe auch gemerkt, okay, ich bin da schon rot, weil ich mich immer kratze. Was ist da? Und im Grunde habe ich mir da Badedermatitis eingefangen, völlig selbst diagnostiziert, weil ganz klar war, was es ist. Ich habe einfach gegoogelt, Juckreiz nach Therme oder sowas.
Oder Vogelkontakt?
Nein, gar nichts Vogel. Ah, die Vögel haben ja nicht mal da. Okay. Ich habe einfach Juckreiz nach Schwimmen und es kam sofort Badedermatitis. Ist in Österreich ganz häufig durch eben Enten, wenn man in einem See ist, wenn man in der Donau schwimmt, was auch immer. Und natürlich standen noch die blöden Möwen da. Weil wer im Kroatienurlaub im Meer ist, kann das halt auch kriegen. Gut, und dann halt die ekligen News von Google. Da sind halt Zerkarien auf den Vögeln, die dort ihre Eier legen bei den Vögeln und dort leben. Und wenn die halt dich für eine Möwe halten und dich als neuen Wirt aussuchen,
dann bohren sie sich in deine Haut.
Dann bohren sie sich in meine Haut und sterben, weil ich kann die gar nicht beheimaten. Aber was bleibt, ist ein Juckausschlag, also ein Ausschlag,
eine Entzündung.
Ein Ausschlag, der juckt. Und der dauert dann auch wirklich 2 Wochen, bis der Juckreiz aufhört. Und dann zieht sich das halt eh alles zurück. Und ich habe sofort gewusst, das ist es. Natürlich, kam von links und rechts und meinem Mann und der Schwiegermama, magst du das dir nicht anschauen? Und ich habe gewusst, nein, das ist es. Ich bin mir zu 1000% sicher, mich haben die Zerkarien erwischt. Und dann halt sehr, sehr lustig, weil, oder auch ein bisschen grindig, zuerst mal grindig, weil dieser Ausschlag, da sieht man richtig die Löcher, wo sie sich reingebohrt haben. Für meine Schwiegermama mal ganz schwer anzuschauen, weil die wohl diese Phobie hat, wo man die Löcher nicht ansehen kann. Weißt du, wie die heißt?
Ja. Nein.
Wie heißt die? Trypophobie.
Trypophobie, wo man Löcher nicht anschauen kann?
Trypophobie bezeichnet ein Phänomen, bei dem die Betroffenen Angst und Ekel vor kleinen, unregelmäßig aneinandergereihten Löchern empfinden. Schau dir das an. Findest du das grauslich?
Nein, schaut aus wie ein Granatapfelkern.
Das, da kannst du das anschauen?
Ja.
Ich auch. Sie aber nicht.
Ja.
Und so hat meine Haut an einer 3x1 cm großen Stelle, also eh nicht groß.
Entzündet, rot, Haut mit Löchern, schirch. Also es war ja auch erhaben. Ich habe sie auch angeschaut. Ich habe es nicht grauslich gefunden, weil ich diese Trypo irgendwie nicht habe.
Genau. Ja.
Sondern es war eindeutig. Dann hast du mir erzählt, was es ist. Und für mich war es auch klar, okay, das wirst aussitzen müssen.
Genau, das musste ich aussitzen. Und diese Trypophobie habe ich Gott sei Dank auch nicht. Aber man hat schon eindeutig diese Löcher gesehen. Und meine Kinder fanden es natürlich auch sehr faszinierend und haben aber auf so süße, kindliche Art dann immer schauen wollen, wie es den meinen Zerkarien geht. Und dann habe ich ihnen eben auch gesagt, da ist ja gar nichts drin. Die sind ja gestorben, weil ich bin ja keine Löwe. Und mein Großer war total entsetzt. Hat die Löcher gezählt? 12 sind umgekommen.
Ja.
Der war total, hatte Mitleid. Ich so, das gibt's ja nicht, dass du jetzt Mitleid hast mit den Zerkarien. Doch, Mama, das sind auch Tiere, die dachten, du bist ein Vogel und du bist keiner. Und deswegen mussten sie sterben. Ich fand's so lustig. Also allein wegen der Geschichte, finde ich, hat sich's ausgezahlt, dass ich Badedermatitis hatte. Und auch da habe ich Kami geschmiert.
Sag an.
Also es hat den Juckreiz gelindert, aber es stand auch ganz klar, das muss man aussitzen. Es juckt halt. Es gibt keine Heilung, keine Behandlung, muss man aussitzen. Vielleicht hätte ich noch in die Apotheke gehen können und hätte irgendwas gekriegt, aber es war mir wurscht. Ich habe gewusst, na gut, das Jucken halte ich aus. Es war nur wirklich so, dass ich sagen muss, es hat sich auf mein Gesamtstimmungsbild meines Körpers gelegt. Und ich habe richtig gemerkt, das war ja auch die Zeit, wo ich den Schnupfen nicht losgekriegt habe, wo ich 3 Wochen verkühlt war. Und das war auch, weil das hat schon im Körper gearbeitet. Und deshalb möchte ich das im Podcast erwähnen, weil der Sommer kommt. Und das ist wirklich wichtig, glaube ich, dass man sich da schnell abrubbelt nach dem Baden gehen, weil das immer häufiger zu sein scheint, auch diese Zerkarien. Und gerade wenn man in einen Teich geht, kann das eben auch durch Enten kommen. Und ich war nur dankbar, dass ich es gekriegt habe und nicht meine Kinder, nicht die Kinder, gell? Weil der Juckreiz, also puh, der war nicht ohne.
Als Wiener weiß man ja, dass öfter auch die alte Donau gesperrt ist,
ja,
von der Wasserqualität. Und das hat auch immer mit der Ansammlung von Wasservögeln zu tun, wie lange es nicht geregnet hat. Ja, weil dann einfach, sage ich mal, die Wasserqualität wirklich schlecht ist. Und auch das hat es mit den Zerkarien zu tun.
Ja, also Zerkarien, ja, lassen wir die bei den Vögeln und versuchen wir das zu vermeiden. Eben, man kann es nur vermeiden, indem man halt danach duschen geht, bei einem Teich oft schwieriger, indem man die Kinder schnell abrubbelt, da einfach den Wasserkontakt verringert. Ja, ich weiß nicht, ich bin bei sowas auch nie überängstlich, also ich habe jetzt auch keine Angst gehabt, dann, also ich würde wieder hingehen, ich würde wieder reingehen, ich würde wieder mit den Möwen schwimmen und ich würde wahrscheinlich trotzdem nicht nach jedem Mal reingehen, sofort duschen rennen. Das bin halt auch nicht ich, oder?
Nein.
Nein.
Es ist unrealistisch.
Sehr unrealistisch.
Als Mama von 3 Buben,
ja,
dass man dann, ich glaube schon, dass du auf die Kinder schauen würdest.
Aber ich kann nicht alle 3 Kinder nach jedem Mal reingehen, abduschen, weil die gehen ja sofort wieder rein. Und das geht ganz schnell, das geht zacki zacki und schon sind die Zerkarien in einem drinnen. Man hat da eigentlich keine Chance. Na gut. Weiß ich nicht, was jetzt mit der Info angefangen werden kann, aber war halt auch ein Punkt, wo ich dann einfach gewusst habe, okay, ich gehe nicht in die Apotheke, ist mir auch zu mühsam, ich weiß ja auch, was ist und ich weiß, ich werde es überleben, aber ich habe Kami geschmiert und es hat mir geholfen.
Und deshalb muss ich sagen, ich freue mich, falls mein zukünftiger Schwiegersohn wirklich Hautarzt wird, so wie er das will, dass ich einen guten Hautarzt an der Hand habe. Das Thema Haut ist so komplex, wo ich auch glaube, man muss über die Grenzen schauen. Man muss ja eigentlich da die Psyche drinnen haben. Man muss die Ernährung drinnen haben. Also allumfassend zu sein, um gut zu diagnostizieren oder therapieren zu können, weil Haut sowas Kompliziertes ist.
Als ich damals die Geschichte mit meinem Knie hatte, habe ich Hautärzte recherchiert, weil ich mich auch mit dieser Autoimmunerkrankung bislang noch nicht mal ausgekannt habe und nicht informiert habe. Es war plötzlich so, du hast das, aha, okay, hatte die Mama recht. Und plötzlich so ein riesiges Damoklesschwert, was das alles mit meinem Leben anfangen wird. Und da wollte ich natürlich auch rausfinden, wie ich das in Zaum halten kann quasi. Und da bin ich schon auch auf eine Ärztin gestoßen, die Psychotherapie mit ihrer Praxis verbindet als Hautärztin. Hätte mich extrem interessiert. Habe ich dann nicht gemacht, weil eben nie wieder was kommen ist und mich die Haut so nicht beeinträchtigt. Aber ich glaube auch, dass das zusammenhängt und habe selber auch als Jugendliche schlechte Haut gehabt. Und ich weiß auch im Nachhinein, das war natürlich übermäßiger Zuckerkonsum, klar. Dadurch, dass du mir den nie gegeben hast, habe ich ihn mir dann als Teenager mit Taschengeld selbst besorgt und bin am Hochbett gesessen und habe mich reingefuttert. Und aber auch die Psyche.
Ja.
Und dass da ganz viel mitgespielt hat. Da finde ich ja auch arg, muss ich sagen, eine Hautärztin, die mir damals als 16-Jährige gesagt hat, 17-Jährige, vielleicht sogar 18-Jährige, die mich mit der Lupe untersucht hat und mir gesagt hat, du wirst nie schöne Haut haben.
Na.
Und wollte auch diese ganz arge Behandlung machen mit Medikamenteneinnahme, wo man so ganz arg Durst hat und man darf auf keinen Fall schwanger werden, weil dann die Kinder wahrscheinlich eine Behinderung davontragen werden. Und das wollte ich partout nicht machen und habe dann halt einen anderen Weg eingeschlagen und mir die Pille verschreiben lassen. Und das war halt der, wie sagt man?
Der Gamechanger, weil es dich plötzlich in ein anderes hormonelles Gefüge gebracht hat.
Es war ein Gamechanger, aber natürlich auch im Nachhinein hätte man sich ja anders irgendwie auch machen können und nicht auf Hormone zurückgreifen müssen. Aber es hat mir halt damals alles wieder geändert an Lebensqualität, an Wohlfühlen, Selbstbewusstsein, oder? Wohlfühlen. Mhm. In so einer kritischen Phase, wo dir eine Hautärztin sagt, du wirst nie schöne Haut haben.
Furchtbar, oder?
Habe ich mir gedacht, na gut, dann schiebe ich es auf. Dann schiebe ich es auf. Ist wurscht, ich weiß, irgendwann nehme ich die ja dann nicht mehr, aber dann ist es dann mein Thema. Aber ich hatte nie wieder schlechte Haut. Nie wieder. Und zu dieser Hautärztin würde ich am liebsten hingehen, wirklich.
15 Jahre später und sagen, und, schauen Sie mich an.
Ja, und mein Gesicht entgegenstrecken und genau. Sagen, schau, was
ich habe
du
eine
mir...
schönere Haut als du.
Ja, und meine Seele hast du gebrochen,
ja.
Du Blunzen. Ja, also ich finde schon auch vielleicht diese Folge für alle, die Ärzte und Ärztinnen sind, einfach vielleicht auch die Erinnerung, was die Worte mit Patienten machen, die sich nicht gut auskennen. Und auch für alle anderen, dass man einfach Dinge hinterfragen darf und dass man nicht blind jedem schulmedizinischen Rat folgen muss. Wir sind beide dankbar, dass es Schulmedizin gibt. Ganz oft ist es notwendig. Ich habe das schon viel nützen dürfen und ist ja auch ein Wahnsinn, wie wir da in unserem Gesundheitssystem versorgt werden, sobald es kritisch wird. Und dennoch danke ich mir selber und dir, dass wir da von Anfang an gesagt haben, wir gehen da eine alternative Route. Das wäre ein Wahnsinn gewesen. Ich glaube, mein Leben wäre verwirkt gewesen. Ich glaube das wirklich. Und das finde ich wirklich arg.
Auch in welches Eck du geschoben wirst. Du wirst dich doch dann als chronisch kranke Frau spüren und fühlen. Und ich glaube, das ist etwas, was so belastet oder belasten kann.
Ja.
Ich mache jetzt einen großen Sprung zurück zu Neurodermitis von deinen Geschwistern, weil ich habe mich für den Weg entschieden. Ich habe damals nicht geschmiert, hat aber auch noch nicht Kami gegeben, sondern einfach schulmedizinische Salben. Die ich gekauft habe, die haben mir von der Textur überhaupt nicht getaugt und haben auch deinen Geschwistern, wenn ich es einmal probiert habe, mich gut getan. Und ich habe mich dann ganz bewusst bei beiden so entschieden, dass sie zwar gewusst haben, dass sie Neurodermitis haben, aber ich sie nicht als krank einstufe. Die ersten Jahre wussten sie auch nicht, dass sie krank sind. Ja, das habe ich optisch gesehen oder haben wir als Familie optisch gesehen. Aber es hat dann immer geheißen, okay, es ist gerade ein Neurodermitis-Schub, es kriegt niemand ein Eis. Ja, also wir waren schon als Familie, dass wir uns alle dran gehalten haben. Oder dass ihr nur ein Eis bekommen habt, wenn deine jüngste Schwester geschlafen hat und nicht da war. Es war für euch auch klar und da war eigentlich nie ein Widerstand. Okay, natürlich würde das wehtun und das geht gar nicht, also bekommt niemand ein Eis. Dadurch, dass Kinder jetzt auf ihre eigene Haut keinen Blick haben, dass die jetzt rot oder schier ist, hat sie sich immer als gesund gefühlt. Und ich kann mich erinnern, in der ersten Klasse wurde ich im Oktober von ihren Lehrerinnen angesprochen, was sie denn für eine Hautkrankheit hat. Denn bei ihr hat sich die Neurodermitis so gezeigt, dass diese Hautstellen schneller abgeschuppt haben. Und wir waren ja im Sommer immer gemeinsam wochenlang unterwegs und ihr wart braun gebrannte Kinder. Und sie hatte dann im Herbst wie einen Leopardenrücken,
ja,
braune Haut mit vielen, vielen kreisrunden weißen Flecken.
Ja.
Und die waren nicht einmal entzündet. Also ich habe ihre Haut wunderschön gefunden zu dem damaligen Zeitpunkt, weil sie meistens im Sommer schlechter war und Herbst und Winter besser. Und sie hat einfach ausgeschaut wie eine kleine Leopardin hinten und die Lehrerinnen wussten nicht, wie können sie damit umgehen.
Daran kann ich mich sehr gut erinnern. Also sie war wirklich wie ein kleiner Gepard, wie ein Leopard, ein geflecktes Mausi. Aber ja, hätte ich auch nicht empfunden, als wäre es was Arges. Es war ganz klar, gut, deswegen gibt es eben kein Eis. Hätte ich nicht als was Arges empfunden.
Nein, es ist auch nie geschmiert worden. Also es war nicht so, komm und das musst du machen. Also das war mir so wichtig, eigentlich die Psyche zu erhalten. Deshalb, dein Bruder weiß es vom Kopf her, dass er bis 7 Neurodermitis hatte, aber hat es nie
negativ abgespeichert.
Also der hat das nie irgendwo verinnerlicht. Und dadurch, dass halt deine Schwester dann größer und größer und größer geworden ist, dann selber die roten Stellen entdeckt hat oder dann selber bemerkt hat, was tut ihr gut, ist sie viel mehr belastet. Und für mich war das Thema, wenn ich ein Kind habe, das chronisch was hat, wie kann ich eigentlich leben, damit das Kind sich primär als 100% gesund fühlt.
Und wir dürfen auch ein Kami-Paket verlosen. Das ist sehr schön und freut uns sehr. Und alle Infos dazu findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Wir werden es auch auf Instagram posten. Und ihr bekommt auch einen Gutscheincode für alle, die es interessiert. Die Produkte sind nicht gerade günstig. Sie sind aber sehr ergiebig. Also auch wenn der Tiegel klein ist, hält er ewig gefüllt. Also das ist schon mal sehr, sehr cool. Und es gibt auch immer wieder Aktionen, soweit ich gesehen habe. Und wir packen einfach alles in die Informationen. Es ist übrigens eine unbezahlte Kooperation. Dadurch, dass wir so überzeugt sind, machen wir das auch gerne. Wollen einfach wirklich das zur Verfügung stellen, weil wir uns so freuen würden, wenn das Eltern hilft, die mit ihren Kindern gerade an dem Punkt stehen, dass da die Haut verrückt spielt und dass sie richtig merken, wie die Kinder leiden. Und ich habe das gerade auch gemerkt, auch wieder akut, wie arg sowas sein kann, so eine Hautkrankheit. Ich befinde mich jetzt gerade akut in Woche 3 von Feuchtblattern, weil 3 Kinder, die sich schön brav abwechseln, heißt auch 3 Wochen Feuchtblattern. Wirklich jedes meiner Kinder hatte jetzt eine Woche belegt. Angefangen hat mein Großer und da wirklich nur, dass er mir gesagt hat, er hat einen Gelsentippel auf der Brust. Also ja, okay, Gelsentippel, ungewöhnlich, Winter, aber okay. Mhm. Am nächsten Tag hat er dann einen Gelsentippel am Rücken, dann war klar, na gut, das ist kein Gelsentippel. Das muss was sein. Ich finde es auch sehr lustig, wer unsere Folge über Krankheiten gehört hat, dass wir da gesprochen haben, dass wir noch auf Kinderkrankheiten warten. Also, wir haben es hinter uns.
Der Große hat sehr mild gehabt, der Mini hat geblüht, der hat im Gesichtl ausgeschaut.
Ja.
Ja.
Der war ein getupfter Zwerg, lustigerweise im Fasching. Also man hätte quasi sagen können, es ist nur verkleidet, aber na, wir haben ihn natürlich trotzdem isoliert, den kleinen Tupfenzwerg. Und den hat es eine Nacht sehr gejuckt. Und da habe ich dann tatsächlich auch Kami geschrieben, wie schaut es aus mit Feuchtblattern, ob die Produkte da auch gut sind. Sie haben mir dann süßerweise ein anderes Produkt empfohlen, haben aber gesagt, ich kann es auch schmieren. Ja, ich habe es dann nicht gemacht, weil ich meine kostbaren Cremes da jetzt nicht auf so viel Hautfläche verwenden wollte und weil es in der Apotheke da eh konkret für Feuchtblattern eine Tupftinktur gibt. Ich muss sagen, es geht ihnen allen dreien sehr gut. Sie haben kein Fieber, sie haben keinen Juckreiz, sie sind fröhlich. Auch nicht das Angenehmste, wenn man pumperlgesunde Kinder zu Hause hat, muss ich ganz ehrlich sagen, nur weil sie Tupfen haben. Meine Arbeit ist sehr viel flach geflogen, es ist sehr viel Koordinationsaufwand. Also es war schon anstrengend, wegen den Hautkrankheiten.
Ja. Ja, also ich finde Feuchtblattern von 3 Kindern hintereinander, das kann nur anstrengend sein.
Ja, ist es so.
Ja.
Ich bin schon arm.
In 5 Tagen ist es vorbei.
Ja, großartig. Ich habe morgen Geburtstag. In 5 Tagen ist es vorbei. Suppe. Ja, wurscht.
Man so schafft das. Alles.
Man schafft alles. Also alle Infos zu den Kami-Produkten und zu allen Aktionen, die sie euch zur Verfügung stellen, packen wir in die Infobox. Ich glaube, so heißt das, die Infobox.
Das ist schön. Wenn euch Kami interessiert, tolle Produkte, macht mit und
alles Liebe aus der Villa Muttermund.
Tschüss.